ARD. Tatwaffe Schreibmaschine. Der Fall eines Leserbriefschreibers. Feature von Kirsten Heckmann-Jans.
Meine Damen und Herren, vor den Mikrofonen des Deutschlandsenders haben sich Vertreter der Hamburger Wochenzeitschrift Die Zeit und Vertreter des Deutschlandsenders zu einem politischen Streitgespräch zusammengefunden.
20. April 1961. Wenige Monate vor dem Bau der Mauer treffen sich in einem Studio des Ostberliner Deutschlandsenders prominente Journalisten aus Ost und West.
Ich möchte Ihnen zuerst einmal die Teilnehmer vorstellen. Da ist Marion Gräfin Dönhoff, Herr Dr. Gerd Bucerius, Verleger der Wochenzeitschrift Die Zeit und des Stern und Bundestagsabgeordneter der CDU in Bonn, und Herr Dr. Sommer, alle drei von der Hamburger Zeit. Auf der Seite des Deutschlandsenders diskutieren Herr Professor Dr. Gerhard Eisler, stellvertretender Vorsitzender des Staatlichen Rundfunkkomitees, Herr Kurt Ehrich, der Intendant des Deutschlandsenders, und Karl Eduard von Schnitzler, Chefkommentator des Deutschlandsenders.
Fast eine Stunde diskutieren sie Wege und Möglichkeiten zur deutschen Wiedervereinigung, streiten über die nationalsozialistische Vergangenheit bundesdeutscher Politiker, über freie Wahlen und den Militarismus in Westdeutschland.
Aber darf ich weiter definieren? Ihr Programm ist Aufrüstung. Ihre Wiedervereinigungspolitik...
7 Jahre nach der Ihren.
Nein, das stimmt ja nicht. Ich werde einen Augenblick sprechen. Ihr Programm ist Aufrüstung und das Verlangen nach Atombomben. Ihre Wiedervereinigungspolitik ist nihilistisch. Sie haben einen Plan der Wiedervereinigungspolitik. Man muss ihn mit Gewalt erobern.
Befreiung der Ostzone
wäre es weiter.
Diese Rundfunkdebatte wird 4 Jahre später, 1965, in Magdeburg und Umgebung eine groß angelegte Fahndung der Stadtsicherheit auslösen. Gesucht wird ein Leserbriefschreiber. Mai 1961. Etwa 2 Wochen nach dem Streitgespräch im Deutschlandsender ließ der 59-jährige Magdeburger Prokurist Rudolf Winkler im Neuen Deutschland einen Brief, den der westdeutsche Schriftsteller Peter Hamm an Marion Gräfin Dönhoff gerichtet hat. Eine Abschrift des Briefes hatte Peter Hamm an das Zentralorgan der SED geschickt.
Demzufolge kann ich überhaupt keine einzigen von westlicher Seite vorgetragenen Meinungen, die auf diesem Streitgespräch laut wurde, beipflichten. Warum? Weil ich mich leider gezwungen sehe, den Herren von drüben in fast allen Punkten Recht geben zu müssen. Eben aus dem Grunde, weil der Bonner Militarismus kein Mythos ist, sondern der Befreiung der Ostzone dient. Ich weiß nur allzu genau, dass Sie es sich nicht leisten können, diese meine Meinung in der Zeit vorzuzeigen. So weit reicht die Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik eben nicht.
Dieser Leserbrief hat meinen Schwiegervater so empört, dass er sich an die Schreibmaschine gesetzt hat und an den Schriftsteller selbst, dessen Adresse er mit abgedruckt war bei seinem Leserbrief, zu schreiben.
Erzählt Manfred Scharrer, der Schwiegersohn. Rudolf Winkler schreibt den Brief anonym. Er weiß, dass seine Meinung ihn im Arbeiter- und Bauernstaat in große Schwierigkeiten bringen kann.
Sehr geehrter Herr Hamm, eigentlich müsste ich statt dieser konventionellen Anrede schreiben, armer Ihrer Freund. Denn was Sie da in Ihrem Brief an die Gräfin Dönhoff vom Stapel lassen, zeugt von so viel Ahnungslosigkeit, dass man Ihnen raten möchte, lieber Märchenbücher zu schreiben, als sich um Politik zu kümmern. Hier wehrt sich eine gequälte Bevölkerung gegen die permanente geistige und seelische Vergewaltigung Tag für Tag verzweifelt. Die maßlose Hetze gegen den Westen, die vollkommen verlogene Darstellung aller Ereignisse und die widerliche Heuchelei veranlasst hier die Menschen, Heimat, Hab und Gut, Existenz und Freundeskreis zurückzulassen, weil sie es einfach nicht mehr aushalten.
Dieser Brief ist, wie sich dann später herausgestellt hat, nie beim Schriftsteller angekommen. Und der hat sich dann in den Unterlagen der Stasi gefunden, also der wurde abgefangen.
Der 1902 in Schlesien geborene Rudolf Winkler ist ein mittelgroßer, schlanker, korrekt gekleideter Angestellter. Das dunkelblonde, schon etwas schüttere Haar hat er nach hinten gekämmt. Er ist verheiratet und hat 2 Kinder. Die 1937 geborene Christine und den 1940 geborenen Sohn Wolfgang.
Unsere Familie war eigentlich sehr, sehr von meinen Eltern aus sehr konservativ geprägt. Westlich war gut, war demokratisch. Und alles, was links war, war schlecht. Diese Schwarz-Weiß-Trennung gab es bei ihm. Und damit konnte ich mich nicht anfreunden. Meine Schwester auch nicht. Und das war der Ursprung für die vielen Diskussionen. Er war Prokurist in der Klavierfirma. Das war eine ganz alte Firma, Heinrichshofen. Kunst, Musikalien, Büchern und dann auch Musikinstrumente. Und er hatte den Klavierbereich. Aber sein Beruf war Kaufmann für Musikinstrumente, Tasteninstrumente. Da war er doch sehr erfolgreich, hat alte Instrumente aufgekauft, verkauft, viel mit den Russen gehandelt. Die waren sehr interessiert. Also er hatte keine schlechte Meinung über die Russen als Menschen. Über das Sowjetsystem, das war etwas anderes. Und das Katastrophale war ja, dass der Eigentümer der Heinrichshofen 61, kurz vor der Mauer, ohne etwas zu sagen, getürmt ist. Der Eigentümer war weg. Zwangsweise wurden sie halbstaatlich. Dann gab es auch einen Geschäftsführer. Er wurde vom Prokuristen dann degradiert zum Abteilungsleiter, verdiente da weniger. Man war schon angewiesen auf so irgendwelche kleinen Nebeneinnahmen.
Im Sommer 1961 verbringt Rudolf Winkler 2 Wochen in einem Ferienheim des FDGB, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes auf Usedom. Seine Frau, die keinen Ferienplatz bekommen hatte, besucht in dieser Zeit Freunde in Warnemünde. Der 21-jährige Sohn Wolfgang ist Zelten. Die Tochter Christine, die nicht in der DDR studieren durfte, lebt seit einigen Jahren in West-Berlin. Sie hatte illegal das Land verlassen. An der Freien Universität studiert sie Geschichte und Germanistik. Auf der Rückreise von Usedom nach Magdeburg trifft sich Rudolf Winkler mit seiner Tochter in Berlin. Noch sind die Grenzen offen. Doch die Lage ist angespannt. Immer mehr Menschen flüchten aus der DDR, nutzen den Weg über West-Berlin.
Wenn es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt und DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich die Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll einsetzen.
In den Medien werden die Schlachten des Kalten Krieges geschlagen. Die DDR-Presse feiert die großartigen Erfolge der sozialistischen Planwirtschaft. Die steigenden Flüchtlingszahlen werden als Werk von Menschenhändlern hingestellt, die von der Adenauer-Regierung und Geheimdiensten Kopfprämien erhalten würden. Die Westmedien berichten von einer Versorgungskrise in der DDR. Es ist sogar von einer drohenden Hungersnot die Rede. Und bundesrepublikanische Politiker bieten Lebensmittelhilfe an.
Wenn der Butterverbrauch ein Kriterium für den Lebensstandard ist, dann ist die Bevölkerung Westdeutschlands und Westberlins nicht gerade gut dran. Denn bei uns wird pro Kopf der Bevölkerung mehr als 3-mal so viel Butter verbraucht wie im Westen. Genau 11,8 Kilogramm pro Jahr und Kopf bei uns. 3,7 Kilogramm im Westen.
Kommentiert 1961 Karl Eduard von Schnitzler vom Deutschlandsender die Lage.
Sie sehen, meine Hörerinnen und Hörer, wie schrecklich wieder mal der Zusammenbruch der Zonenwirtschaft droht. Aber wir haben ja, Gottlob, selbstlose Helfer. Minister Lemmer will Pakete schicken, die Bundesregierung bietet Lebensmittel an. Wirklich, man könnte vor Rührung vergehen. Ich muss Ihnen sagen, dass mich angesichts dieser verlogenen Krokodilstränen und der unehrlichen Hilfsangebote Bonds mit Verlaub das große Kotzen ankommt. Für das Hungerzone-Butterpäckchen und Konservengeschrei, mit dem man den Westdeutschen und Westberlinern die Ohren voll dröhnt, damit sie Kopfschmerzen bekommen und ja nicht nachdenken sollen, gibt es einen Terminus technicus. Er heißt psychologische Kriegführung.
In dieser Woche haben sie ihren letzten moralischen Kredit verspielt,
schreibt Rudolf Winkler, als er aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, in gleichlautenden Briefen an das Neue Deutschland und an die Magdeburger SED-Bezirkszeitung Volksstimme.
Es interessiert uns nicht, wenn Sie zum 100. Mal berichten, dass die Produktion gestiegen ist, wenn wir dann die Wirklichkeit auf der Straße sehen. Riesenschlangen anstehend nach 2 Pfund Kartoffeln. Bald gibt es keine Butter, bald keinen Käse, Obst und Gemüse unzulänglich. Das alles wird ein Chaos bleiben, solange ahnungslose Dilettanten am Ruder sitzen, die ihre Parteibrille nicht abnehmen dürfen. Und dann das blöde Gefasel von der Abwerbung. Jeder von uns weiß, weshalb die Menschen Hab und Gut im Stich lassen. Weil sie es einfach nicht mehr aushalten, sich laufend so infam belügen zu lassen, wie sie es täglich tun. Weil sie es satt haben, sich seelisch und geistig vergewaltigen zu lassen.
Beide Zeitungsredaktionen reichen die Briefe an das Ministerium für Staatssicherheit weiter. Doch die Stasi hat andere Sorgen. Der Bau der Mauer steht kurz bevor. Die Briefe kommen ins Archiv und der Leserbriefschreiber schweigt. 2 Jahre lang.
Die Zeit im Funk.
Peine. Ununterbrochen arbeiten seit den ersten Morgenstunden Rettungsmannschaften auf dem Gelände der Erzgrube der Ilseder Hütte in Längede, die von einer schweren Katastrophe heimgesucht wurde.
Das Grubenunglück in Längede am 25. Oktober 1963, die Rettung von eingeschlossenen Bergleuten 2 Wochen später, das sogenannte Wunder von Längede und die Reaktionen der DDR-Presse darauf regt Rudolf Winkler so sehr auf, dass er wieder zur Tatwaffe greift. Auf der Firmenschreibmaschine in seinem Büro bei Heinrichshofen bringt er seine Wut auf Papier.
Wenn ihr noch einen Funken Schamgefühl habt, dann hört auf mit eurer infamen Hetze anlässlich des Grubenunglücks in Längede. Wo ich hinhöre, stelle ich nur Empörung über die widerliche Art fest, mit der ihr das Unglück politisch auszuschlachten versucht.
In den nächsten Wochen und Monaten gibt es immer wieder Zeitungsartikel und Kommentare, die Rudolf Winkler empören und ihn an die Schreibmaschine treiben. Das Themenspektrum ist breit und reicht von der Berichterstattung über den Kennedy-Mord bis zu Wahlen in Belgien.
Er hat ja zu bestimmten Themen die Briefe geschrieben. Wir haben innerhalb der Familie sehr wohl darüber gesprochen. Er hat sich auch sehr kritisch darüber geäußert. War natürlich ein Teil immer Polemik. Wenn man die gelesen hat, dann habe ich gesagt, ja, das ist genau mein Vater. Ja, das so kennst du ihn.
Die Redakteure haben das Postwenden, die Briefe an die Stasi weitergegeben. Als auch bei dem zuständigen Sachbearbeiter dann 5, 6 Leserbriefe auf dem Schreibtisch lagen, hat die Stasi beschlossen, diesen anonymen Menschen, Leserbriefschreiber, das Handwerk zu legen und einen Operativvorgang einzuleiten.
Die Mitarbeiter der Staatssicherheit sind der Ansicht, dass die Briefe den Tatbestand der staatsfeindlichen Hetze erfüllen, sagt Manfred Scharrer. In den Unterlagen der Gaukbehörde hat er umfangreiches Material über seinen Schwiegervater gefunden.
Magdeburg, den 23. August 1965. Operativplan zur Bearbeitung des Operativvorganges Redaktion. Von der Redaktion der Volksstimme Magdeburg sowie der FDJ-Bezirksleitung wurden uns bisher 7 anonyme Hetzbriefe übergeben. Sämtliche anonymen Hetzbriefe wurden mittels Schreibmaschine geschrieben. Der Täter verwandte ein blaues, ungefüttertes Briefkuvert und grünes Schreibmaschinendurchschlagpapier. Die Anschrift sowie der Inhalt des Tatbriefes wurde als Durchschlag geschrieben und versandt.
Sie haben eine Analyse der Leserbriefe machen lassen durch Sprach- und Schriftsachverständige. Also von der Sprache her, also wie lässt sich einschätzen, aus welcher Generation der kommt, schulischen, beruflichen Hintergrund, das wurde alles analysiert. Und technisch wurde analysiert, die Schrifttype der Schreibmaschine, welches Fabrikat war das und so weiter. Und die Idee der Stasi war, dass man versuchen müsste, über einen Schriftenvergleich an den Leserbriefschreiber heranzukommen. Die Sprachanalyse hat ergeben, dass das jemand sein muss, der eine relativ gute Schulbildung hat, der fast fehlerfrei und eloquentes Deutsch spricht und schreibt. Und dass man schon spekuliert hat, dass dieser Mensch am ehesten in Journalistenkreisen zu suchen sei. Und dann geriet natürlich von vornherein dieser ganze Kreis der Journalisten, vor allem in Magdeburg, erstmal ins Visier.
Tätercharakteristik. Bei dem Verfasser der vorliegenden Tatbriefe handelt es sich um einen intelligenten Menschen. Aufgrund des Intelligenzgrades des Täters ist anzunehmen, dass er die Oberschule bzw. die Mittelschule besucht hat. Da er nach seinen eigenen Angaben einen mehrjährigen Dienst bei der NVA geleistet hat, ist anzunehmen, dass es sich bei dem Schreiber der Tatbriefe um eine männliche Person handelt, die das 25. Lebensjahr bereits überschritten hat. Der Täter will 1964 am Deutschlandtreffen der Jugend in Berlin teilgenommen haben.
Liebe Mädchen und Jungen, aus der Deutschen Demokratischen Republik, aus der Bundesrepublik Deutschland und aus West-Berlin. Werte Gäste aus aller Welt, ich danke Ihnen, dass Sie in die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik nach Berlin gekommen sind, um am Deutschlandtreffen der Jugend teilzunehmen.
Walter Ulbricht auf der Eröffnungskundgebung im Mai 1964.
Unser aller Dank gilt den jungen Gästen aus der Bundesrepublik und aus West-Berlin. Sie sind in einen Staat gekommen. Sie sind in einen Staat gekommen, der nach Bonner Sprachregelung gar nicht existiert. Dazu gehört Mut. Wir danken Ihnen für diesen Mut, dass Sie hierher gekommen sind.
Liebe Genossen, von Berlin zurück lese ich in der Zeitung Berichte vom Deutschlandtreffen. Dazu möchte ich meinen Eindruck schildern.
Hatte Rudolf Winkler im Sommer 1964 als angeblicher FDJler geschrieben.
Los war eine Menge. Verpflegung und Unterkunft waren in Ordnung, aber sonst war alles viel Krampf, alles etwas gewaltsam aufgeplustert, wenig Echtes. Ich hörte in einem Lokal, wie sich zwei Westdeutsche unterhielten. Dabei sagte einer: Entweder sind viele so dumm, dass sie diese vorgebrachten Phrasen glauben, oder sie sind infame Heuchler, dass es einem ekeln muss. Leider hatte der Mann nicht Unrecht.
Jedenfalls hat die Staatssicherheit gedacht, dieser Mensch muss in den Reihen der FDJler aus Magdeburg stammen, die 64 in Berlin beim Deutschlandtreffen gewesen sind. Und bereiten vor die Recherche, wer von diesen Delegierten der FDJ, die in Berlin waren, hat eine Schreibmaschine. Und im zweiten Schritt dann zu versuchen, von diesen Schreibmaschinen Schriftproben zu bekommen und dann eben den Schriftprobenvergleich zu machen. Das war ein riesiges Fahndungsprogramm, weil aus dem Bezirk Magdeburg allein über 5000 Delegierte nach Berlin gefahren sind. Das war ein Mammutprogramm, also hier Schriftproben von diesen Leuten zu besorgen.
Darüber hinaus überprüfen die Ermittler der für die Opposition zuständigen Abteilung 20 sämtliche Mitarbeiter der Magdeburger Volksstimme. Schließlich waren 3 Leserbriefe im Hausbriefkasten der Zeitung gefunden worden. Sie suchen in den Reihen der sogenannten Volkskorrespondenten. Sie ermitteln, wer Auslandsreisen beantragt hat. Alles ohne Erfolg. Im November 1965 wird der Maßnahmeplan erweitert.
Erstens. In der Kreismeldekartei werden alle Personen auf Besitz einer Schreibmaschine überprüft, die bis zum Januar 1963 bei den bewaffneten Organen tätig waren und das Alter von 35 Jahren überschritten haben. Zweitens. In den Arbeitsstellen der erfassten Personen werden Ermittlungen geführt, ob hier die Tatmaschine vorhanden ist bzw. von ihnen benutzt werden kann.
Das ging alles sehr langsam und sie sind nicht vorangekommen. Und dann sind wieder neue Leserbriefe aufgetaucht und es kam dann irgendwie ein Erfolgsdruck auf die Leute, die damit beschäftigt waren. Und sie haben sich überlegt, ja, wie kommen wir denn, wie geht das schneller voran, wie kommen wir an diesen Menschen heran? Und haben dann ihre Spitzel eingesetzt. Haben auch Spitzel, die speziell im Journalistenkreis tätig waren, angesprochen. Und bei dem Spitzeleinsatz hat sich vor allem einer hervorgetan, der Chefredakteur der liberaldemokratischen Zeitung in Magdeburg gewesen ist. Der Spitzelname war I.M. Hans Mader. Und der hat das analysiert, die Leserbriefe, und hat Merkmale einer Person gegeben. Also männlich, wahrscheinlich im Alter eher in Weimar groß geworden und benutzt also bestimmte Ausdrücke, so wie Schriftleitung, also was ja auch während der Nazizeit eine Rolle gespielt hat. Und darauf haben wir geschlossen, dass es eine ältere Person sein muss, dass sie Kinder haben muss, dass Restkontakt vor allem bestehen muss. Also diese ganzen Parameter hat er aufgelistet und hat dann aber nicht dabei belassen, sondern sagt, er kennt genau eine Person, auf die diese Merkmale ideal zutreffen, und denunziert einen Kollegen von ihm, der für ihn geschrieben hat, also einen Journalisten namentlich, dass er meint, das müsse derjenige sein, und übernimmt dann auch den Auftrag von der Stasi, von diesem denunzierten Kollegen dann Schriftproben zu besorgen, was sich allerdings dann nicht so einfach gestaltet hat.
Die Manuskripte des verdächtigen Kollegen, ein freiberuflicher Journalist, werden mit den Leserbriefen verglichen. Ohne Ergebnis. Doch E.M. Mader weiß, dass eine zweite Schreibmaschine im Haushalt des Kollegen W. vorhanden ist. Er erhält von der Staatssicherheit den Auftrag, auch von dieser Maschine eine Schriftprobe zu besorgen. Doch E.M. Mader scheitert. Er kommt an die zweite Maschine nicht heran.
Das führte dazu, dass, als er es nicht schaffte, diese zweite Schriftprobe zu besorgen, dass die Stasi beschloss, über ganz Magdeburg eine Postkontrolle zu verhängen, speziell mit einem Schriftprobenvergleich, wo die sämtliche maschinengeschriebenen Briefe, die aus Magdeburg herausgingen, verglichen worden sind mit der Schrifttype der Leserbriefe. Und diese Postkontrolle, die führte dann schließlich zum Erfolg. Das heißt, eines Tages gab es eben die positive Meldung. Also wir haben die Schrifttype gefunden. Und das war dann ein Geschäftsbrief einer Firma, den sie da abgefangen hatten. Gut, und dann ging es auf die Firma los. Und da haben sie dann erstmal die Spitzel aktiviert, die in der Firma selbst beschäftigt waren, haben Schriftproben von sämtlichen Schreibmaschinen in der Firma sich besorgt und haben dann, nachdem sie die Schreibmaschine identifiziert hatten, recherchiert, wer hat Zugang zu dieser Schreibmaschine, wer kann da schreiben. Und das war dann eine ziemlich eindeutige und dann ausreichendes Ergebnis, um den Menschen dann zu kassieren und zu verhaften. Das war eben mein Schwiegervater.
19. September 1966, Haftbefehl. Der Industriekaufmann Rudolf Winkler ist in Untersuchungshaft zu nehmen. Er wird beschuldigt, gegen die Regierung der DDR, gegen führende Staatsmänner und gegen die Sowjetunion gehetzt zu haben, indem er in den letzten Jahren fortgesetzt anonyme Briefe hetzerischen Inhalts an verschiedene Institutionen und Einzelpersonen verschickte.
Am 20. September wird Rudolf Winkler morgens in seiner Wohnung verhaftet.
Ich bin ganz normal zur Arbeit gegangen, wurde angerufen dann von meiner Mutter. Mittags dann bin ich gleich hin, das war ja nicht weit weg von unserem Betrieb. Ja, da habe ich die Bescherung dann gehört.
Ich kann mich nur an eine furchtbare, katastrophale Situation, weil meine Schwiegermutter panikartig von einem Zimmer zum anderen lief, hinter jedes Tür guckte, ob sie jetzt auch verhaftet wurde und fast schon irre war. Sie war wahnartig, hatte solche Angst. Und zwei Tage später mussten wir sie auch in eine Psychiatrie einweisen. Es ging gar nicht anders. Sie hatte solche furchtbare Angst und es war gar nicht anders möglich.
Gleich im ersten siebenstündigen Verhör gesteht Rudolf Winkler, der Leserbriefschreiber zu sein. Auf die Frage des Vernehmers nach dem Motiv antwortet er laut Protokoll:
Durch meine Briefe wollte ich den Redakteuren der Volksstimme beweisen, dass es in der DDR noch Bürger gibt, die sich mit diesen Veröffentlichungen nicht einverstanden erklären und gegen die von der Regierung getroffenen Maßnahmen sind. Meine Absicht war es auch, dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass es Bürger gibt, die die Verhältnisse in der DDR ablehnen.
Fast 9 Monate verbringt Rudolf Winkler in der Untersuchungshaft des Ministeriums für Staatssicherheit. In zahlreichen tagelangen Verhören will die Staatssicherheit alles über seine Vergangenheit und über mögliche Hintermänner wissen. Zunächst gehen die Ermittler von 8 Briefen aus. Doch bei weiteren Recherchen finden sie im Archiv auch die ersten Briefe aus dem Jahr 1961. Am 14. Juni 1967 verurteilt das Bezirksgericht Magdeburg den Leserbriefschreiber wegen fortgesetzter, schwerer, planmäßig betriebener staatsfeindlicher Propaganda und Hetze zu 4 Jahren Zuchthaus. Von dem Urteil erfährt die Familie in einem Brief des Rechtsanwaltes Lilje, seinem Verteidiger. Im August kann ihn sein Sohn Wolfgang im Gefängnis besuchen.
Beim letzten Besuch, da konnte ich ihm dann noch stecken, dass er rausgekauft wird. Da war der Hauptmann gerade mal draußen und da hatte ich ihn für eine halbe Minute mal für mich. Und er war dann schon informiert. Das hat meine Schwester arrangiert. Man musste ja im Westen auf diese Liste kommen, der Leute, die freigekauft werden sollen. Das war ja jedes Jahr ein gewisses Kontingent. 4 Jahre Zuchthaus, verschärfte Haft, Es ist fraglich, ob er das überlebt hätte.
Schon am 1. September 1967 besteigt Rudolf Winkler einen Bus, der ihn gemeinsam mit anderen freigekauften Gefangenen über die Grenze in das Aufnahmelager Gießen fährt. Dort erwartet ihn seine Tochter. Gut ein Jahr später darf auch seine Frau ausreisen. Bis zu seinem Tod 1980 spricht Rudolf Winkler mit niemandem über seine Leserbriefe, auch nicht über die Haftzeit oder das Gerichtsverfahren.
Garantiert war ihm strikte Auflage erteilt worden, nichts, aber auch gar nichts zu erzählen über den Fall, über die Haftbedingungen.
Das könnte der Grund sein für sein Schweigen, vermutet Wolfgang Winkler.
Als zweiten sehe ich auch noch, dass ihm das Ganze vielleicht doch sehr leid tat und sehr peinlich war, dass er einen so elementaren Fehler oder so eine Fehleinschätzung begangen hatte, die Brüder so zu unterschätzen und so daneben gegriffen hat und sowas verursacht hat damit. Das konnte er sich dann auch nicht verzeihen. Das waren so die zwei Gründe, weshalb er ganz konsequent darüber nie gesprochen hat. Es war so ein stillschweigendes Übereinkommen, jeder weiß Bescheid, aber keiner spricht drüber.
Manfred Scharrer, der nach der Wende den Fall des Leserbriefschreibers veröffentlicht hat, lernte seinen Schwiegervater erst nach dem Freikauf 1967 kennen.
Es war ein freundlicher, vom Naturell eher heiterer Mensch, sehr korrekt und sehr guter Schachspieler. Wir haben uns vor allem über das Schachspiel verstanden. Politisch war es natürlich für ihn irgendwie dramatisch, dass wir damals sehr weit links standen und er von dem praktischen Sozialismus die Nase natürlich gestrichen voll hatte. Als ich dann die Akten der Stasi gesehen habe und mir die Geschichte mal rekonstruiert habe, ist mir erst klar geworden, was da was geschehen ist. Ja, klar habe ich seine Haltung verstanden. Politisch war er für mich ein Reaktionär. Im Nachhinein würde ich sagen, dass ich ihm damals ein bisschen Unrecht getan habe.
Nachtrag. Leserbriefe 2006 und 2007. Im Sommer 2006 stirbt der frühere Besitzer der Firma Heinrichshofen, der ehemalige Chef von Rudolf Winkler. Aus diesem Anlass schreibt Manfred Scharrer einen Artikel für die Volksstimme. Ein Magdeburger Bürger kritisiert in einem Leserbrief an die Zeitung den Bericht. Der Schreiber ist Joachim Kirmes, viele Jahre Herausgeber der liberaldemokratischen Zeitung in Magdeburg. Manfred Scharrer kennt den Namen. Er hat ihn in den Akten der Gaukbehörde gelesen. Es ist der Klarname von I.M. Hans Mader. In einem Brief konfrontiert Manfred Scharrer Joachim Kirmes mit seiner Stasi-Vergangenheit.
Auf diesen Brief hat Kirmes nie geantwortet. Aber Kirmes war zu dem Zeitpunkt schon Pressesprecher des Bundes der Steuerzahler. Und ja, im Januar, glaube ich, oder im Februar 2007 ließ er sich zum Kassenprüfer der Landespressekonferenz Sachsen-Anhalt wählen. Und das fand ich dann doch so empörend, dass ich selbst dann einen Leserbrief an die Magdeburger Volksstimme geschrieben habe, wo ich im Grunde nochmal das aufgelistet habe, was meine Recherche ergeben hatte. Gut, und der Effekt dieses Leserbriefes war dann, dass Kirmes am nächsten Tag von seinem Posten zurückgetreten ist.
Tatwaffe, Schreibmaschine. Der Fall eines Leserbriefschreibers. Feature von Kirsten Heckmann-Jans. Es sprachen Ariane Borbach, Falk Rockstroh und Thomas Just. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Christian Grund. Ton André Lühr. Regieassistenz Corinna Waldbauer. Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2008.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.